Ja, das ist wirklich großartig, wie Gott auch ganz konkret bereit ist, in unser Leben einzugreifen, uns zu verändern. Du machst das, danke. Und uns auch da einfach neue Möglichkeiten aufzuschließen, wo wir aus welchen Gründen auch immer so vor Mauern laufen. Und ich mache euch Mut, euch auf ähnliche Erfahrungen einzulassen. Dann gehen auch die Briefe raus, die der Ehemann doch nicht so schreibt. Es ist gut, sich darauf einzulassen. Und es ist auch gut zu wissen, und das will ich nochmal hervorheben, so etwas kann besonders dann möglich werden, wenn man auch ins Gespräch geht mit anderen, mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin. Das klingt irgendwie komisch, vielleicht in unseren Ohren, aber es heißt eigentlich einfach nur, dass man anfängt, über Dinge zu sprechen mit jemandem, dem man vertrauen kann und der auch die nötige Erfahrung hat. Und dann passieren Dinge, manchmal haben wir so die Erwartung, das muss einfach so passieren, ich sitze im Gottesdienst, peng, der Heilige Geist kommt. Ja, auch das erleben wir, aber vielfach ist auch der Weg, den Gott uns zeigt, der ins Gespräch zu gehen und mit anderen zu reden. Es ist schön, dass wir die Zeit des Lobpreises hatten. Es ist wunderschön, dass wir zusammen das Abendmahl gefeiert haben. Und jetzt haben wir etwas Zeit, ist schon angekündigt worden, fortzufahren in der Reihe, die letzte Woche schon begonnen worden ist. Du hast es gesagt, die Giganten des Glaubens. Was können wir von denen lernen, von denen die Bibel berichtet, die insbesondere zur Zeit des Alten Testamentes gelebt haben und große Dinge mit Gott erlebt haben? Und viele von euch wissen, es gibt da ein Kapitel im Neuen Testament, im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, in dem wird so eine Art Galerie des Glaubens aufgebaut. Da sind ganz viele von diesen Glaubenshelden, Glaubensmännern, Glaubensfrauen genannt. Und es ist so ein Kapitel, das für viele Christen auch eine ganz besondere Bedeutung hat und eine besondere Ermutigung bedeutet. Das ist so gedacht in Hebräer 11, dass es im Grunde genommen das Bild eines Stadions ist. Kennen wir jetzt ja alles vor der Olympiade. Ich glaube, die Paralympics fangen jetzt auch bald an. Es gibt unten die Rennbahn, wo die Leute Sport machen, aktiv sind, wo die Wettkämpfe laufen und drumherum ist ein großes Rund von Zuschauern, von Leuten, die begeistert mitklatschen, die anfeuern. Und im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass genau so ist es auch bei euch. Ihr seid in dieser Rennbahn, ihr lauft noch, ihr müsst euer Leben bestehen, ganz egal, was deine Situation ist. Aber es gibt dieses riesige Zuschauerrund, unsichtbar, von all denen, die schon ihr Leben im Glauben mit Jesus gelebt haben und sie feuern dich an. Sie möchten dir Mut machen. Sie möchten dir Kraft geben, noch vielleicht für den letzten Spurt, für die Hürde, die jetzt gerade vor dir liegt. Und ich möchte mit euch gemeinsam einfach mal ein bisschen in dieses Kapitel Hebräer 11 einsteigen. Und dann seht ihr schon, die erste Person, auf die wir da stoßen, heißt Abel. Und über die wollen wir ein bisschen gemeinsam nachdenken. Wenn ihr möchtet und eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Ich lese aus dem Hebräerbrief, aus dem 11. Kapitel, von Vers 1 bis Vers 6. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn, also durch den Glauben, haben die Alten Zeugnis erlangt. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben. Und durch diesen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das sind die ersten 6 Verse dieses Kapitels. Und vielleicht habt ihr gemerkt, Die ganz großen Glaubenshelden sind hier noch gar nicht aufgetreten. Also wenn ich jetzt die Glaubenshelden des Alten Testamentes aufzählen würde, dann finde ich hier viele, von denen ich auch sage, wow, ja, das beeindruckt mich. Noah, Mose, Abraham, die haben wirklich außergewöhnliche Dinge getan. Und so geht es ja dann in diesem Kapitel auch weiter. Abel, das war ja der, der einfach umgebracht wurde. Das war ja der Mann, also das waren ja die ersten Söhne von Adam und Eva, so wird das ja in 1. Mose erzählt. Und Abel hatte einen Bruder, der hieß Kain. Abel hat ein Opfer gebracht, Kain hat ein Opfer gebracht. Und aus Gründen, die das 1. Buch Mose vollkommen offen lässt, nimmt Gott das Opfer Abels an, während er das Opfer Kains nicht annimmt. Und als Folge davon geht in Kain ein innerer Prozess los, der darin gipfelt, dass er seinen Bruder umbringt. Also aus der Perspektive von Abel ist das eine ziemlich passive Angelegenheit gewesen. Er hat ein Opfer gebracht, gut, das ist jetzt im Kontext des Alten Testamentes auch nicht so eine ungewöhnliche Tat. Heute wäre das schon natürlich was Besonderes, aber in der damaligen Welt war das eigentlich ziemlich normal. Und dann wird er einfach umgebracht. Die Geschichte, so wie sie im 1. Buch Mose erzählt wird, ist auch vielmehr eine Geschichte, die von Kain handelt und von dem, was Gott mit Kain bespricht vor dieser schrecklichen Tat und auch danach, als eine, in der Abel ganz aktiv vorkommt. Aber hier, und darüber bin ich einfach gestolpert, hier ist Abel der erste Glaubensheld, mit dem wir hier zu tun haben. Und ich möchte mit euch zwei oder drei von diesen Versen ein bisschen genauer angucken und mal darüber nachdenken, wenn wir jetzt auf diese großen Glaubenstaten gucken. Letzte Woche haben wir ja auch schon angefangen mit Nehemia. Worauf müssen wir denn achten? Was steht eigentlich hinter diesen großen Taten? Und ich glaube, das ist kein Zufall, dass der Hebräerbrief das hier so macht, dass er diesen richtigen Knallern, wo die Erde überschwemmt wird, wo Städte einstürzen, dass er diesen Teil hier voranstellt, den wir gelesen haben, wo es vielmehr um die innere Seite der Angelegenheit geht. Glauben. Also, das sind alles Glaubenshelden. Und ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn man euch fragt, was ist denn Glauben? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Antworten drauf. Und manchmal verkaufen wir die Sache auch ein bisschen billig, wenn wir einfach so sagen, hör mal, du musst nur glauben. Ja, ist ganz einfach, du musst nur glauben. Du musst nichts tun, du musst nur glauben. Ja. Ja, wenn das so einfach wäre, nur glauben. Die Leute, denen man das so sagt, da spürt man häufig, dass die auch zögern. Die spüren schon von sich aus, dass da ein bisschen mehr hintersteckt hinter der Sache. Dass es da irgendwo noch was Kleingedrucktes geben muss bei dieser Angelegenheit. Und tatsächlich, Glaube ist natürlich nie einfach, du musst nur glauben. Wenn man es manchen Leuten so sagt, hör mal, du musst nur glauben, dann sagen die, verstehe ich auch, dann sagen die, ja, ich glaube ja. Ich glaube ja auch, ich glaube an Gott. Die meisten Leute in unserem Land, wenn man sie fragt, oder jedenfalls immer noch ein sehr relevanter Anteil, würden sagen, also ich glaube eher an Gott, als dass ich nicht an ihn glaube. Das ist ja auch schon mal ganz schön, aber natürlich wissen wir, dass wir nicht darüber reden, wenn wir hier in der Bibel vom Glauben reden. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr diesen ersten Vers gerade gehört habt im Hebräerbrief. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also ich verstehe das erstmal spontan nicht, was damit gemeint ist. Man kann dann so verschiedene Übersetzungen nebeneinander legen und es wird aber nicht unbedingt viel einfacher, das zu verstehen. Man merkt, hier ringt die Sprache mit dem, was dahinter steht. Was heißt das Glauben? In manchen Übersetzungen heißt es eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Wir wissen ja, wenn ich diesen Schritt tue, zu glauben, mich auf Gott einzulassen, dann ist das nie nur Glaube, sondern dann liegt in diesem Glauben auch schon mein ganzes Leben und alle Taten, die damit verbunden sind. Es ist ein Riesenschritt. Manchmal sagen wir, Glaube, das hat etwas zu tun mit der Beziehung zu Gott. Das ist auch richtig, mit einer persönlichen Beziehung zu Gott. Das Problem ist nur, dass dieses Wort persönliche Beziehung ein sehr technisches Wort ist. Das stammt irgendwie aus der Soziologie oder aus der Psychologie. Also wenn meine Frau zu mir sagt, lass uns mal über unsere Beziehung reden, da fühle ich mich schon mal nicht so gut, weil irgendwie Beziehung, also man kann jemanden lieben oder man kann eine Beziehung zu ihm haben. Ist ja irgendwie, fühlt sich schon mal ganz anders an. Was heißt das eigentlich, Beziehung? Im Zwischenmenschlichen schon. Wenn man kann sagen, ich liebe dich, ich vertraue dir, ich mag dich, ich fühle mich wohl bei dir. Das sind alles Inhalte, das ist alles das Wirkliche. Und Beziehung ist mehr so ein theoretischer Begriff. Und deswegen ist auch noch nicht so viel gesagt, wenn man sagt, ja, hier geht es um eine persönliche Beziehung zu Gott. Der Hebräerbrief sagt das so: Es geht darum, Gott nahe zu kommen. Ihr habt es vielleicht auch bemerkt, im 6. Vers steht das auch: Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Es geht darum, irgendwie näher an diesen Gott in seine Gegenwart zu kommen. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wir verkaufen das auch manchmal ein bisschen unter Wert. Aber in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist etwas Außergewöhnliches. Ist etwas, wenn Menschen das erleben, dann werden sie das ihr ganzes Leben nicht mehr vergessen. Wir vertrauen darauf, dass Jesus immer dann, wenn die Gemeinde zusammenkommt, in der Mitte ist. Das hat er selbst versprochen. Und das gilt auch heute. Aber was bedeutet das für mich wirklich? Erlebe ich das? Habe ich daran teil? Und der Hebräerbrief sagt, das ist ein Riesenthema, Gott näher zu kommen. Da steht auch das Bild des Tempels dahinter oder der Stiftshütte, wo das ja damals so war. Gott wohnte irgendwo ganz innen drin, im Allerheiligsten. Da kam niemand rein und es gab verschiedene Stufen der Annäherung. Draußen, im Vorhof, im eigentlichen Heiligtum und einmal im Jahr ging der hohe Priester hinein in das Allerheiligste mit dem Blut des Opferlamms und sorgte da für die Versöhnung des Volkes mit Gott. Und der Hebräerbrief sagt, dieser Weg ist eröffnet. Im Kapitel 10 heißt es, wir können hineingehen, lasst uns hinzutreten und du kommst an einen Platz, wo alles besprochen werden kann, was dein Leben beschäftigt. So wie wir das gerade auch in dem Zeugnis von Deborah gehört haben, wo es möglich ist, über das zu sprechen, was mein Leben bewegt, wo Vergebung stattfinden kann, wo ich auch Vergebung finden kann. Das bedeutet Glauben, sich auf diesen Weg zu machen. Und es ist eine gute Frage, finde ich, wenn wir jetzt einsteigen in diese Lebensbilder von Menschen, die damals unterwegs waren, sich zu überlegen, wie sieht das bei mir mit diesem Glauben aus? Wo stehe ich in diesem Glauben? Ist das für mich ein völlig fremdes, ein völlig neues Thema? Letzte Woche im ersten Gottesdienst ging es hier um Hesekiel 47 und da gibt es dieses Bild dieses Flusses. Vielleicht haben es manche von euch auch gehört oder noch nachgehört, da geht es um diesen Fluss, der aus dem Tempel kommt. Und am Anfang ist der niedrig, knöcheltief und auf wundersame Weise, naturwissenschaftlich gar nicht zu erklären, wird der immer tiefer, bis zu den Knien, bis zur Hüfte. Irgendwann ist es ein Strom, in dem man schwimmen kann. Und Hesekiel wird in dieser Vision so durch diese verschiedenen Stufen geführt, bis zu dem Punkt, wo er mittendrin ist in diesem riesigen Strom. Und ich will die Frage nochmal wiederholen von letzten Sonntag. Wo bin ich? Wo bin ich in diesem Strom des Glaubens, in diesem Ringen um die Beziehung zu Gott, um das Vertrauen zu Gott? Bin ich so mit den Füßen drin, bis zu den Knien, bis zu der Hüfte? Oder gehöre ich zu denen, die anfangen und die den Mut haben, darin zu schwimmen? Der Hebräerbrief versucht uns aber jetzt auch zu erklären, nicht nur mit diesen theoretischen Versen, sondern ganz praktisch, was bedeutet das, Glauben zu haben und worauf kommt es dabei an. Und wenn du einmal weiterklickst auf die nächste Folie, dann möchte ich jetzt mit euch so diese drei Schritte gehen, die auch hier dieser Abschnitt Vers für Vers macht. Und interessant ist, dass sich der allererste Vers hier gar nicht um einen konkreten Menschen dreht, sondern dass es hier erstmal um die Schöpfung der Welt geht. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Warum macht er das? Warum fängt er nicht einfach mit irgendeinem Glaubenshelden an? Ich denke, zum einen ist es ihm hier wichtig, mit Gott selber anzufangen. Hier geht es nachher ganz viel um das, was Menschen getan haben. Und er möchte gerne mit Gott selber anfangen. Mit Gott selbst als Glaubensheld sozusagen. Und das Schöne ist, indem er das tut und in eine Zeit zurückgeht, wo Menschen gar nicht da waren, sind wir als unsichtbares Publikum da. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Da merken wir auch, dass der Hebräerbrief für den Hebräerbrief Glauben nicht heißt, ich schalte mein Gehirn aus, ich glaube jetzt einfach mal. Das ist zwar alles, das kann zwar alles nicht sein oder das ist alles total unwahrscheinlich oder passt nicht zu meinen Erfahrungen, aber ich glaube jetzt einfach mal. So sieht das der Hebräerbrief nicht und so sieht es auch die ganze Bibel nicht, sondern Glauben heißt hier verstehen. Glauben heißt hier, einen ganz tiefen Einblick zu gewinnen in das, was für diese Welt wichtig ist. Und der Glaube ist hier auch deswegen so wichtig, weil er den Blick darauf richtet, dass vor allem, was geworden ist und vor allem, was passiert, eine unsichtbare Realität steht. Gott, heißt es hier, hat die Welt oder die Zeitläufe, wie man das auch übersetzen könnte, nicht aus etwas Sichtbarem gemacht, sondern aus dem Unsichtbaren. Und hier geht es um diese wirklichkeitsstiftende Kraft des Glaubens, den Blick zu haben für das, was noch nicht sichtbar ist. Und der Hebräerbrief sagt, das gilt für alles, was du siehst. Alles, was passiert ist, alles, was du auf dieser Welt siehst, kommt aus dem Unsichtbaren, aus dem, was Gott selbst geschaffen hat. Und deswegen möchte uns der Hebräerbrief hier bewahren vor dem Missverständnis des Äußeren. Wenn wir nachher auf Noah gucken, wenn wir auf Nehemia geguckt haben, wenn wir auf Menschen geguckt haben, bei denen ungewöhnliche Dinge passiert sind, dann sind wir immer versucht, auf das zu gucken, was am Ende passiert ist. Und uns zu sagen, das möchte ich auch mal so gerne erleben. Aber der Hebräerbrief sagt, Glaube heißt, dass du anfängst, auf die unsichtbaren Voraussetzungen zu sehen und darauf zu vertrauen, dass Gott das Wirklichkeit werden lässt, was man jetzt noch nicht sieht. Und ich glaube, da gibt es eine Menge Themen, für die es sich lohnt zu glauben. Manchmal ist die ganze Gemeindearbeit ist nichts anderes als das, als auf das zu vertrauen, für das zu glauben, was man jetzt noch nicht sieht. Ich weiß nicht, wie es in deiner Umgebung aussieht, wie es in deinem Leben aussieht, wie viel du da siehst und wie viel du auch noch nicht siehst. Und die Botschaft, die der Hebräerbrief hier hat, ist, wenn du dich auf diesen Weg machst, wenn du anfängst, näher auf diesen Gott zuzugehen, dann öffnet sich dein Verständnis dafür, dass Gott das Unsichtbare sichtbar machen kann. Ich will euch eine Geschichte in dem Zusammenhang erzählen, die mich mal sehr berührt hat. Die ist aber schon viele Jahre alt. Vielleicht hat der eine oder andere sie auch gehört. Ich habe sie auf einer Konferenz gehört, die relativ bald stattfand, nachdem damals der eiserne Vorhang gefallen war und in vielen Staaten des ehemaligen Ostblocks es plötzlich möglich war, den christlichen Glauben auch ganz offen zu leben. Es hat ja da immer Leute gegeben, die an Gott geglaubt haben, aber das musste oft im Verborgenen geschehen, das war oft mit Unterdrückung verbunden. Und dann kam plötzlich eine Zeit, wo es möglich war, den Glauben offen zu leben. Und die Gemeinden sind in dieser Zeit zum Teil dramatisch gewachsen. Und diese Geschichte hat sich in einem dieser drei baltischen Staaten abgespielt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher es war. Und es war ein Pastor oder ein Mann auf dieser Konferenz, der dort eine große Gemeinde leitete. Und diese Gemeinde hatte als Tagungs- oder als Treffpunkt, als Haus, ein Haus, das früher in der Zeit des Ostblocks der Kommunistischen Partei gehört hat. Es war die Parteizentrale der Kommunistischen Partei, die dann irgendwie Mitgliederschwund hatte. war halt so nach der Wende und das Gebäude konnte dann anders verwendet werden. Und es ist natürlich an sich schon mal eine irre Tatsache, wenn so ein Gebäude plötzlich eine ganz andere Funktion hat. Die Kommunisten haben ja irgendwie viele Kirchen auch zu Schwimmbädern umfunktioniert. Und es ist irgendwie auch schön zu sehen, Mensch, das Gebäude findet jetzt hier eine Verwendung als Kirche. Aber das, was toll war, dass er erzählt hat, es gab in dieser Gemeinde drei alte Schwestern. Und die waren schon ewig in dieser Gemeinde, auch in der Zeit der Verfolgung, als die sich irgendwie nur ganz im Stillen treffen durften. Und die drei waren vielleicht ein bisschen verrückt. Sie haben jeden Tag oder regelmäßig einen Gebetsspaziergang gemacht. Und dann sind sie auch immer um diese Parteizentrale herumgegangen. Und dann haben sie immer gebetet, Herr, wir bitten dich darum, dass in diesem Haus eines Tages dein Name groß gemacht wird und deine gute Nachricht verkündigt wird. Und es war ja das unwahrscheinlichste Gebet, das man sich zur damaligen Zeit vorstellen konnte. Aber mich hat diese Geschichte absolut berührt, weil sie eben zeigt, dass es Menschen gibt, die die Bereitschaft haben, für das zu beten und für das zu glauben, was man noch nicht sieht. Und das geht für ganz normale Menschen. Also diese drei Schwestern sind jetzt nicht anschließend als Predigerinnen durch die Welt gezogen, haben auch keine Bücher geschrieben. Sie sind vielleicht in dieser Geschichte jetzt einmal erwähnt worden, aber sie haben mitgewirkt daran, dass eine neue, eine andere Realität entstanden ist. Und das ist das, was uns der Hebräerbrief hier mit auf den Weg geben will. Dieser erste Teil, den ich gelesen habe, handelt noch gar nicht von so ganz spektakulären Helden. Er handelt von wir. Durch Glauben verstehen wir. Er handelt von dir und von mir. Er handelt von Abel, von einem Mann, von dem wir nichts wissen, außer dass er einmal ein Opfer gebracht hat und anschließend von seinem Bruder umgebracht wurde. Er handelt von Henoch, der entrückt wurde, was natürlich spektakulär ist. Es war aber jetzt ja nicht seine Tat und der vorher einfach auch nur ganz normal mit Gott gelebt hat. Und um solche Menschen geht's auch heute, die den Blick und die Perspektive haben für das, was Gott auch weiterhin schaffen möchte. Deswegen ist hier von Welten die Rede. Nicht nur von einer Welt, die Gott einmal geschaffen hat, sondern von Äonen, von Zeitaltern, von Dingen, die sich ändern, von Realitäten, die Gott neu schaffen möchte. Und ich habe das Beispiel auch deswegen gerne ausgesucht, weil es uns auch nochmal fragt, wie viel Glauben und wie viel Kraft, das Unsichtbare zu sehen, wir heute als Christen haben. Damals war eine andere Zeit. Die meisten, die hier sitzen, oder viele haben die ja auch aktiv miterlebt und wissen, wie das damals war. Zwei Blöcke, Ostblock, Westen, NATO, Warschauer Pakt, ab und zu mal so ganz dicht am Rande des Atomkriegs. Da hat man sich auch nicht immer gut gefühlt. Das war damals. Und dass sich das irgendwann geändert hat, hatte viel damit zu tun, dass Menschen Glauben hatten und über Jahre und Jahrzehnte diese dafür gebetet haben und dafür geglaubt haben, dass sich diese Realität ändert. Das ist ja, kommt ja in den Geschichtsbüchern nicht immer so ganz deutlich vor, welche Rolle der Glaube und der christliche Glaube in diesen Veränderungen gespielt hat. Man kann das aber nachlesen, auch in ganz unverdächtigen Quellen, wie viele Menschen mit ihren geistlichen Augen auch zur Veränderung dieser Realität beigetragen haben. Diese Menschen hat es gegeben. Und wie viel Glauben haben wir heute? Es geht um den Glauben, den ich brauche für mein persönliches Leben, für mein Umfeld, für die Herausforderungen, vor denen ich stehe. Das ist ganz wichtig. Und dann haben wir auch eine gemeinsame Verantwortung als Christen in diesem Land, zu glauben, dass Gott bereit ist, neue Realitäten zu schaffen. Jetzt in dieser Zeit, wo wir viele Menschen aus anderen Ländern hier aufnehmen, sie begleiten und wo wir in internationalen Krisen uns befinden, die uns heute wahrscheinlich viel schrecklicher vorkommen, als es uns jetzt in der Erinnerung damals erschienen ist. Aber die Frage ist nicht, wie sich das für uns anfühlt, sondern ob wir als Christen und ob die christliche Gemeinschaft in diesem Land diesen Glauben hat und diese Bereitschaft hat, sich diesem Gott zu nähern, der neue Realitäten schaffen möchte. Und das können wir hier im Hebräerbrief lernen. Und dann gehen wir auf die nächste Folie und dann kommen wir jetzt zu Abel. Und wenn wir jetzt zu Abel kommen, dann geht es hier darum, dass Abel der Mann war, der Gott ein besseres Opfer dargebracht hat. Wenn wir so über den Glauben reden, so wie ich das bis jetzt getan habe, über die Kraft dieses Glaubens, über die innere Überzeugung, die sich da in mir bildet, über den Durchblick, über die Wirklichkeitsveränderung, über diesen Glauben, der dann tatsächlich auch Berge versetzen kann, wie Jesus das sagt, über diesen Glauben, der so wichtig ist, wenn Menschen heil werden sollen, dann könnten wir vielleicht denken, dass das jetzt unser Auftrag wäre. Aber hier wird uns gleich im nächsten Vers gesagt, dass wir diese Brücke selbst nicht überspannen können. So viel Kraft des Glaubens, so viel Einsatz, so viel Überzeugungskraft auch immer in dir sein mag. Und es gibt ja Menschen, die sind da außerordentlich. Reicht das nicht aus, um die Brücke, um die Kluft zu überspannen, hin zu diesem heiligen, wunderbaren Gott, zu diesem Gott, der Schöpfer ist und von dem alles Leben ausgeht. Und deswegen kommt hier das Thema Opfer in den Blick. Kain und Abel haben beide geopfert und Abel war derjenige, der das bessere Opfer hatte. Ist auch so eine Geschichte in der Bibel, von der ich manchmal sagen könnte, also die habe ich eigentlich bis heute nicht richtig verstanden, wenn wir jetzt mal auf Abel genauer gucken. Also Kain und Abel bringen beide Gott ein Opfer und Gott blickt auf das Opfer von Kain und auf das Opfer von Abel, aber das Opfer von Kain blickt er nicht an. Warum? Also seit ich in der Sonntagsschule bin, höre ich dafür die unterschiedlichsten Erklärungen, möchte ich zunächst mal sagen. Und ich überlege noch, welche mich vollends überzeugt. Das Interessante ist, dass das Alte Testament selbst keine Erklärung unmittelbar dafür anbietet. Und deswegen ist es schön, dass uns der Hebräerbrief hier vielleicht ein bisschen hilft bei dieser Frage. Ich weiß noch, mein Religionslehrer, als ich so in der 5. Klasse war, da kam das auch in Religion vor, diese Geschichte. Und der Mann sagte zu uns, nö, das hatte gar keinen besonderen Grund. Es ist einfach so, du bist im Leben manchmal zweiter Sieger und nicht erster Sieger und das musst du dann halt aushalten. Und da hat er kein Problem mit. Und darum ging es hier, aus Sicht jetzt meines Religionslehrers damals. Hat sicher auch seine Berechtigung, diese Sichtweise. Klar, können nicht alle als Erster ins Ziel laufen. Wer halt Zweiter geworden ist, der muss das auch aushalten. Ursula von der Leyen muss das ja jetzt auch aushalten, dass das Landgericht wegen des G36-Gewehrs jetzt eben gesagt hat, doch, das war in Ordnung, so ist das eben. Aber irgendwie, so ganz hat mir das damals nicht ausgereicht, diese Erklärung, weil ich dann immer noch nicht verstanden habe, warum Gott denn nicht einfach beide angeguckt hat, hatten sich doch vielleicht beide Mühe gegeben. Ja? Der eine war halt Bauer. Ich finde es auch schwierig zu sagen, ja, musste man doch wissen, ein Tier muss geopfert werden. Das ist doch das eigentliche Opfer. Ja? Aber nun war der Mann ja nun mal Bauer und der andere war einfach zufällig Hirte, sodass es jetzt auch nicht ein Riesenverdienst war, vielleicht ausgerechnet darauf zu kommen, ein Schaf zu opfern. Schwierig zu verstehen. Aber vielleicht doch ganz wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie dieses Opfer, von dem hier die Rede ist, uns diesen Weg zu Gott eröffnet. Eine andere Erklärung, die ich schon ganz früh gehört habe, aber im Grunde auch nie so richtig verstanden, war die, dass gesagt wurde, naja, also Gott hatte ja den Erdboden verflucht und Kain hat Korn oder sowas Ähnliches geopfert vom Erdboden und deswegen hat das Gott nicht gefallen, weil Gott ja den Erdboden verflucht hatte. Damit hatte ich durchaus auch erstmal so meine Probleme mit dieser Erklärung, aber vielleicht lese ich euch das mal vor, was Gott gesagt hat bei dieser berühmten Verfluchung des Erdbodens, also direkt nach dem Sündenfall. Da wird zu Adam gesagt, da sagt Gott zu Adam, weil das jetzt eben so passiert ist, du hast von der Frucht gegessen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, von dem du genommen bist. Also wenn hier gesagt wird, Gott verflucht den Erdboden, dann würde ich das jetzt mal so lesen, dass Gott hier Adam sagt, was die Folge ist, seiner Loslösung, seiner fundamentalen Loslösung von Gott. Dass nämlich er erleben wird, dass wenn er von Gott getrennt ist, dass dann all seine Bemühungen letztlich immer ins Leere laufen werden und dass das immer eine Mühle ist, in der er sich abmüht, ohne dass er wirklich zum Ziel gelangt, bis zu dem Moment, wo er schließlich stirbt. Und wenn man das jetzt so versteht und die Gabe Kains jetzt so interpretieren will, dann hat diese Frage des besseren Opfers vielleicht viel damit zu tun, ob ich meine, dass ich das mit meiner eigenen Kraft erreichen kann. Und der Hebräerbrief sagt das hier mit anderen Worten. Er blickt ja jetzt auf Abel und sagt, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar. Es ging nicht um das Opfer Schaf oder Getreidegabe. Es ging um die innere Haltung, die dahinter steht. Und der Hebräerbrief sagt uns, bei Abel war das eine andere Haltung und ein Bewusstsein dafür, dass er es nicht alleine konnte und dass da jemand anderes, in dem Fall jetzt symbolisch, dieses Tier für ihn eintreten musste. Das bessere Opfer. Es ist schön, dass wir jetzt gerade hier auch daran gedacht haben, als wir das Abendmahl gefeiert haben. Denn natürlich weist das voraus auf das, was Jesus selbst am Kreuz getan hat. Und Abel selbst mit seiner Geschichte, mit seinem Tod, wird dann natürlich auch Teil dieser großen Geschichte und weist schon darauf voraus, dass Jesus als der wirkliche Gerechte für uns in den Tod gegangen ist. Und es ist gut zu wissen, dass das der Punkt ist, an dem sich alles entscheidet, an dem auch mein Glaube erst seine Richtung und sein Ziel finden kann. Und ganz besonders schön ist, dass hier am Schluss dieses Verses steht, durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Gott redet noch. Das ist die gute Nachricht dieses Verses. Durch diesen, man weiß gar nicht ganz genau, was da gemeint ist, manche Übersetzer ergänzen, durch diesen Glauben redet er noch. Es war damals so, als Abel getötet war, da fragt Gott Kain, wo Abel ist, und Kain sagt, weiß ich nicht, ich bin nicht meines Bruders Hüter. Und dann sagt Gott zu ihm, das Blut deines Bruders ruft zu mir aus der Erde. Und darauf ist das hier auch irgendwie eine Anspielung, auf dieses Blut, das damals zu Gott geredet hat und das vielleicht nicht von Rache geredet hat, denn Gott hat ja Kain nicht getötet als Strafe für seine Tat, sondern ihn im Gegenteil sogar vor der Rache geschützt. Dieses Blut, das damals geredet hat, sagt hier der Schreiber des Hebräerbriefs, das redet sozusagen noch weiter. Das ist ein ganz großes Thema im gesamten Hebräerbrief, dass das, was damals als Reden Gottes da war, bis heute aktuell ist. Ein paar Kapitel vorher heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gott redet noch durch dieses Brot, durch diesen Wein, durch das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist so meine zweite Frage. Wie redet Gott zu dir? Bist du offen für dieses Reden Gottes? Bin ich dafür offen? Wo stehe ich in diesem Strom des Glaubens? Wie weit lasse ich mich ein auf diese Nähe zu Gott? Wie bereit bin ich, auf diesen Gott zu blicken, der aus dem Unsichtbaren neue Realitäten schaffen kann? Und was höre ich, wenn dieser Gott zu mir redet? Durch diesen redet er noch, obgleich er gestorben ist. Gott redet zu mir. Und das Schöne ist, dass gleichzeitig der Hebräerbrief sagt, das, was hier an Reden ist, ist auch immer das Reden in Richtung Gottes. Zwei Kapitel weiter heißt es, ihr seid gekommen zu Jesus, das ist der Mittler eines besseren Bundes, dessen Blut besser redet als das Blut Abels. Das, was am Kreuz passiert ist, von da aus geht ein Strom und eine Rede der Versöhnung aus zu Gott hin, die für mich eintritt und die mir den Weg zu Gott bahnen und eröffnen möchte. Ja, das sind so meine Fragen gewesen, die mir dieser Abel stellt. Und wenn du jetzt noch einmal auf die letzte Folie gehst, dann möchte ich gerne noch sagen, wohin das hier führt. Dieser Glaube, der auf das Unsichtbare blickt, diese Bereitschaft, sich auf dieses bessere Opfer einzulassen, von dem Abel nur ein Vorbild, nur ein Hinweis sein konnte. Wohin führt das? Das führt zu einem Leben, das Gott gefällt. Vorhin haben wir bei Abel gelesen, dass Gott ihm das Zeugnis gab, dass er gerecht gewesen sei. Und bei Henoch, das habe ich am Anfang auch mitgelesen, heißt es, er hat vor der Entrückung das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Und hier steht, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Gott wohlgefallen, das schafft man nicht aus eigener Kraft. Das schafft man nicht, wenn man in diesem Fluch Adams unterwegs ist, wo man sich selbst abmüht. Aber das wird möglich, wenn man sich auf diesen Weg macht, den der Hebräerbrief zeigt, sich Gott zu nahen, in dem Wissen, dass Gott nicht nur da ist, sondern dass er darauf wartet, dass er das belohnt, dass er uns in seine Arme schließen möchte. Und dann ist das nicht nur für mich schön, dann entsteht ein Leben, das Gott gefällt. Das nimmt Gott wahr und es nehmen auch die anderen wahr. Davon ist hier die Rede. Die Alten haben Zeugnis erlangt. Das heißt, da nimmt auch die Umgebung etwas wahr. Menschen spüren das. Bei Jesus selbst ist das so schön gewesen, auch in dieser Zeit, als er noch keine große Aufmerksamkeit erregt hatte, als er ein ganz normales Leben geführt hat. Mit 12 Jahren war er im Tempel gewesen. Damals hieß das erwachsen. Heute ist man leider erst mit 18 erwachsen. Bedauert meine Tochter ab und zu mal. Damals war man mit 12 quasi erwachsen, durfte man sich das auch erlauben, mal im Tempel ein paar Spaziergänge alleine zu machen, ein paar Fragen zu stellen. 12 und dann ist er ja mit 30 erst öffentlich aufgetreten. Und da heißt das so kursorisch im Lukas-Evangelium über diese Zeit, Jesus nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. Und das ist genau dieses Thema. Ein Leben, das Gott gefällt, das gefällt auch den Menschen. Das gefällt den Menschen in deiner Umgebung. Und die beste Nachricht ist vielleicht, das gefällt dir auch. Das ist eigentlich auch genau das Leben, das ich gerne führen möchte. Und dann kommt es nicht darauf an, wie erfolgreich dieses Leben war, wie spektakulär dieses Leben war. Wie lange das Leben von Abel gewährt hat, wissen wir ja gar nicht. Wir wissen nur, wie es zu Ende gegangen ist. Aber und das ist eben auch so schön, durch ihn, sagt der Hebräerbrief, redet Gott bis heute. Und die Frage ist, ob ich in diesen Strom von Menschen eintreten möchte, ob das ein normales Leben ist, ein außergewöhnliches ist, das kann Gott entscheiden. Von Menschen, die für eine andere Realität bereit sind zu glauben, für Menschen, die dieses Geschenk annehmen, das Jesus uns am Kreuz gemacht hat und für Menschen, die erfahren, wie klasse das ist, ein Leben zu leben, das Gott gefällt, das dann auch anderen gefällt und das mir auch selber gefällt. Jesus lädt uns dazu ein und vielleicht nehmt ihr diesen Abel mal mit in eure Woche und lasst ihn euch ein Stückchen begleiten und mit euch laufen in eurem Lauf, in euren Herausforderungen, egal ob das gerade bei dir ein 100-Meter-Lauf ist oder ein Marathon oder ein Hürdenlauf. Ich glaube, dass Abel ein Stück bereit ist, mitzulaufen und dir Mut zu machen dafür, auf diesen Gott zu vertrauen. Amen.